Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Und da sind wir wieder mit der zweiten Folge im März. Bei mir im Studio sind wieder Christian Selpe.
Hallo.
Und Philipp Stangl.
Hallo auch von meiner Seite.
Und es geht wieder in den Südsudan. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben bei einem Teaser, wo es um einen Mordkomplott ging. Und der Christian Selper wollte wieder eine True Crime Folge aus dem Podcast machen. Christian, klär uns endlich auf.
Oh, ihr habt schon zwei Wochen gespannt darauf gewartet, gell? Das ist ja wirklich eine ernste Sache. Das will ich gar nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, aber wir waren in der Stadt Rumbek im Südsudan und dort ist es ja so, dass vor knapp 3 Jahren der Bischof, katholische Bischof, der damals gerade neu bestimmt worden war, einem Attentat zum Opfer fiel, das er nur knapp überlebt hat. Und den haben wir jetzt getroffen.
Was war da passiert?
Der ist von einem bewaffneten Killerkommando, naja, ich würde nicht sagen Killerkommando, aber bewaffnete Leute sind nachts eingebrochen und haben ihn angeschossen.
Weiß man, wer die Leute waren und warum?
Man weiß, wer dahinter steckt, auch welche Gründe es dafür gab. Und da verbergen sich durchaus auch Abgründe, die sehr viel erklären und erzählen über die Situation im Südsudan, aber auch innerhalb der katholischen Kirche, welche Konflikte es da auch zum Teil gibt und welche Gründe dahinter stecken. Das weiß man inzwischen.
Weißt du es auch und sagst es uns?
Wir haben den Bischof namens Christian Calassare getroffen. Er ist ein Italiener gebürtig. Überraschenderweise, also ich wusste nicht so genau, wie das wohl wird. Ich kannte ja die Geschichte, die hatten wir ja auch sowohl bei uns in unseren Missio-Medien publiziert, als auch immer wieder mitverfolgt. Deswegen wusste ich ja, dass wir ihn treffen werden und ich wollte ihn natürlich auch irgendwie darauf ansprechen. Ich war aber nicht so ganz sicher, kann ich das einfach machen, will der da überhaupt davon erzählen oder auch nicht. Überraschenderweise hat er uns ganz schnell davon erzählt und auch sofort gezeigt, wo das stattgefunden hat, also wo er damals geschlafen hat, wo auch noch die Einschusslöcher in der Tür zu sehen waren. Und er hat ihm berichtet, es war so, dass da 2 Leute kamen in der Nacht mit dem Gewehrkolben, haben die ihm eins übergezogen und in die Beine geschossen, sodass er dann am Boden lag. Er hat die Erinnerung auch daran, dass einer kam und ihn gefunden hat, der sofort dachte, er wäre tot, der zu weinen begonnen hat und davongelaufen ist, um Hilfe zu holen. Und er hat gesagt, ich habe die Erinnerung, ich lag damals da am Boden und wollte ihm sagen, dass ich noch lebe, aber ich konnte es nicht sagen.
Ich konnte nicht sprechen, ja.
Und er hat eben dann glücklicherweise diesen Anschlag überlebt. Er hatte Verletzungen an den Beinen, kam da auch ins Krankenhaus, erst da in der Region, dann in Nairobi in Kenia und ist jetzt einigermaßen wiederhergestellt. Und weshalb man weiß, wer dahinter steckt, am Tatort wurde durch Zufall ein Telefon gefunden, ein Mobiltelefon, das wohl einer der Angreifer verloren hatte.
Das klingt echt wie im schlechten Krimi.
Ja, vielleicht waren das dann doch nicht so die professionellsten, aber es ist irgendwie anscheinend doch passiert. Damit konnte man zumindest nachweisen, welche Telefonverbindungen da drauf waren und man konnte eben herausfinden, wer die angestiftet hatte, weil mit dem wurde telefoniert und traurigerweise steckt dahinter ein Priester, ein katholischer Priester aus derselben Region.
Warum?
Der da so als Mastermind identifiziert wurde, der ist da als Drahtzieher, wie man das nennt, identifiziert worden. Man kann es wirklich offen erzählen, weil derjenige ist inzwischen auch vor Gericht gestanden und verurteilt worden. Das Bistum Rumbek, die katholische Diözese, hatte seit 2011 keinen Bischof mehr. Der frühere Bischof Mazzolari aus Italien war ja kurz nach der Unabhängigkeit des Südsudan verstorben. Da blieb der Bischofssitz also frei und es wurden Verwalter eingesetzt, wie das immer ist, von Rom, bis ein neuer bestimmt werden kann. Nach mehreren Wechseln war da ein südsudanesischer Priester auch als Administrator eingesetzt und der hat wohl die Zeit genutzt, um allerlei Projekte voranzutreiben. Da sind aber auch Gelder wohl verschwunden, da haben auch Familienmitglieder Posten zugeschanzt bekommen, dies und das. Und dann kam die Nachricht, jetzt kommt ein neuer Bischof und es wird dieser Missionar aus Italien. Dann war wohl für den klar, ich werde jetzt hier mein kleines Königreich verlieren. Da wird mir ein neuer Chef vor die Nase gesetzt. Vielleicht hat er auch selber damit gerechnet, diesen Bischofstitel irgendwann zu bekommen. Mhm. Und es war wohl so, dass dann die gedacht haben, wir schüchtern jetzt den Neuankömmling ein bisschen ein. Ich glaube nicht, dass die ihn umbringen wollten, aber mit Gewehren auf ihn zu schießen, birgt zumindest dieses Risiko.
Ich wollte gerade sagen, also...
Aber es wurde ihm bewusst in die Beine geschossen. Also das ist schon kann man schon so nachvollziehen. Dennoch ist es wirklich nur Glück, dass keine größeren Verletzungen geblieben sind. Aber es sollte wohl so eine Art, wir wollen dich hier nicht Botschaft sein, wir wollen dich hier vertreiben. Aber das ist inzwischen eben aufgedeckt worden. Vielleicht nur deshalb, weil es eben diese Verbindung zum Handy gab, konnte man das wirklich auch so als Beweismittel erstmal heranziehen und denjenigen dann dingfest machen, verhören. Und inzwischen ist es nachgewiesen. Der ist jetzt im Gefängnis in der Hauptstadt Juba. Ich weiß nicht genau das Urteil. Sind es sieben Jahre?
Also tatsächlich einfach Korruption. Jemand, der Geld veruntreut hat, hatte Angst, erwischt zu werden und wollte mal sehen, dass der...
Ja, aber auch Macht.
Den neuen Chef los wird.
Macht, ja. Also es ist eine Machtfrage. Mhm. Wer hat innerhalb der Kirche das Sagen? Ein Südsudanese oder ein Italiener? Auch das spielt wahrscheinlich mit rein.
Was man auch sagen muss, man merkt an so einer Geschichte wieder, ist halt, dass der Südsudan gleiches Land mit den meisten Waffen pro Einwohner.
Echt? Mehr als Amerika?
Ja, ja. Also vor allem, es ist sehr verfügbar. Es ist nicht viel Arbeit, wahrscheinlich eine Waffe herzubekommen. Ich habe es persönlich nicht versucht.
Wollte gerade nachfragen.
Aber es wurde uns bestätigt, wenn ein Konflikt angezettelt werden will, dann geht es ziemlich schnell.
Als wir dann da standen und ich auch so ein bisschen perplex von diesen vielen Details war, ich habe versucht, das alles mitzunotieren, auch im Kopf erstmal mir das vorzustellen und anderen auch irgendwie leicht überwältigt, dass mir der das alles so im Detail erzählt. Stand ich da noch, musste meine letzten Notizen so fertig schreiben und dann waren alle anderen schon weggegangen. Plötzlich sehe ich, wie dieser Bischof Christian um die Ecke biegt im Laufschritt und sagt, er hat sein Handy hier vergessen, liegt es hier noch irgendwo? Ja, da liegt es, er nimmt es mit. Und dann habe ich mir so gedacht, er kann wieder laufen. Das war schön zu sehen.
Okay. Und hat sein Handy vergessen, ja, wie sein...
Das vielleicht auch, genau. Aber dieses andere Ding, dass der da einfach um die Ecke gebogen ist im Laufschritt, war irgendwie gut schon zu schön sehen. Naja, und mit dieser Diözese arbeiten wir als Missio schon lange zusammen. Wir waren damals 2011 auch in der Region unterwegs. Könnt ihr euch auch in den früheren Folgen gerne nochmal nachhören. Und wir wollen jetzt auch wieder verstärkt zusammenarbeiten. Deshalb war es jetzt wichtig, dorthin zu gehen, dort auch diesen neuen Bischof, diesen neuen Kopf da der Diözese Rumbek auch kennenzulernen.
Philipp, du hast gerade erzählt, dass Waffen allgegenwärtig sind. Missio unterstützt allerdings auch ein Projekt zur Friedensarbeit und setzt bei den Jugendlichen an.
Genau, mit Bischof Christian wird eben jährlich so ein Jugendkongress veranstaltet, wo 1000 Jugendliche aus der Region, aber explizit aus den unterschiedlichen ethnischen Herkünften zusammenkommen. Die verbringen dann eine Woche miteinander, haben viel soziale Interaktion, kulturellen Austausch, Aufführungen, Musik und immer jedes Jahr steht ein neues Thema im Mittelpunkt. Von Menschenrechten, Drogenprobleme, Suchtprobleme, Geschlechterfragen, Zwangsheirat und so weiter werden Themen einfach diskutiert, es wird eine Zeit verbracht miteinander und wenn zum Beispiel diese Jugendlichen vergessen, ach ja, ich habe ganz vergessen, dass die wir ethnischen Volksgruppen uns jährlich abschlachten, vielleicht verändert sich das dann mal in der Zukunft. Mhm. Das heißt, dass man einfach diesen Austausch, dieses Zusammensein mit Menschen anderer ethnischen Gruppen normalisiert. Früher war es einfach eine absolute Abtrennung wahrscheinlich und eine Abgrenzung, dass man vielleicht auch gar keinen Kontakt hat.
Das klingt alles so ein bisschen nach Romeo und Julia, ne? So irgendwie die Familien oder Clans können gar nicht irgendwie miteinander und es ist überhaupt undenkbar, dass die zwischenmenschlichen Kontakt haben, die irgendeine Art.
Ich denke auch, wie gesagt, oftmals hört man ja, die wissen ja auch nicht, wo der Konflikt angefangen hat. Das heißt, man kämpft da seit 3 Jahren, deswegen
das
kämpft
ist Tradition,
man weiter.
Ja,
genau. Also aber genau. Und dieser Jugendkongress, der ist eben diese Plattform für diesen Austausch, für diesen interkulturellen, interethnischen Austausch, was einen absoluten Mehrwert hat. Also wie Bischof Christian davon erzählt hat, dass ein Gemeinschaftsgefühl, das irgendwie geschaffen wird und das eben diese Basis für diese gesunde oder stabile Gesellschaft, die man irgendwo haben will, stärkt den Zusammenhang, es schafft Respekt im Endeffekt auch, ah ja, vielleicht sind die gar nicht so anders. Die sind ja ganz normal. Wir können auch vielleicht reden. Wir sprechen ja sogar die gleiche Sprache.
Aber wir haben in der letzten Folge schon gehört, wie die Zustände im Land sind, dass 3/4 der Leute vom Hunger bedroht sind. Und jetzt kommt da so ein Jugendkongress. Das klingt so wie, ich gewinne halt irgendwie eine Reise ins Märchenparadies oder ich weiß nicht in was, aber du bist in einem total harten Alltag und kannst als Jugendlicher plötzlich so ein paar unbeschwerte Tage verbringen. Ist das so?
Vergleichen wir es mal mit einer Fahrt, die wir als Jugendliche hatten. Das heißt,
aber da geht es mir ja ganz, also
ja, vielleicht
vom
ist es
Essen aber, her relativ normal.
Ja, aber es ist vielleicht auch eine Möglichkeit, mal aus der Realität auszubrechen. Mhm. Einfach mal rauskommen, aus diesem Essen herbekommen. Wie gesagt, es sind 7 von 12 Millionen Leute am Hunger. Natürlich ist es dann gut, wenn du da mal ein Angebot hast, wo du hinkommst, du bist mit Gleichaltrigen, du machst Sport, machst Musik, kriegst Essen, wirst da hingebracht. Das ist vielleicht genau das, warum das auch so angenommen wird, das Angebot, was einfach irgendwie auch eine Flucht aus der Realität ist. Und wir hatten irgendwie geredet, auch oft, man sieht einfach dieses Trauma, das die Leute haben.
Ja.
Man sieht, die Leute sind einfach kriegsgeschädigt. Vielleicht ist diese Woche, auch wenn es nur eine Woche ist, einfach so essentiell, wo sie in 10 Jahren...
Und so anders, dass man immer wieder dran zurückdenkt.
Ja, wie wir ja auch oftmals in irgendwelche Fahrten, die man als Jugendlicher gemacht hat, zurückdenken und sagen, ach, das war schön. So ist, und wir sind in Frieden aufgewachsen. Man muss sich das dann vorstellen, wenn man im Konflikt aufgewachsen ist.
Ja, genau.
Was für eine Wirkung kann sowas haben?
Also das klingt
haben?
Echt so ein bisschen wie ein Hauptgewinn, wie wirklich ein Lotteriegewinn, vielleicht, dass du dann so eine Woche geschenkt kriegst.
Aus den Erzählungen scheint es so zu sein. Also wie gesagt, wenn man das liest, was sie machen und auch wenn man es hört, wenn sie erzählen. Das ist
was sagen die denn so?
Naja, Bischof Christian hat da in seiner Ansprache gesagt, die Hoffnung auf Frieden liegt darin, dass die Jugendlichen nicht mehr länger manipuliert werden von denen, die Macht haben. Wir wollen nicht mehr sehen, dass unsere Jugendlichen auf der Straße rumlaufen und Gewehre in der Hand halten und bereit sind, da die auch einzusetzen. Wir wollen, dass die Jugend ein anderes Ziel im Leben hat, dass die vielleicht auch die Zukunft mal verändern können. Das kann sein, dass das nicht funktioniert, aber man kann es versuchen.
Also das sind natürlich ganz, ganz viele Saatkörner, die man sät. Aber was erzählen die denn?
Nein, wir haben jetzt vorhin mit Bischof drüber geredet, der halt einfach sagt, so wie das angenommen wird, das Angebot und die Leute, 50-60% der Leute, die da teilnehmen, die sind danach, engagieren sie sich in ihren Gemeinden, in ihrem Verein, übernehmen vielleicht irgendeine Aufgabe oder sind einfach nur da, wird sehr gut angenommen, die Leute haben einfach Spaß, vergessen vielleicht ihre Alltagsprobleme. Was wir gerade
aber dann eben wächst es ja haben. Weiter, ne?
Genau, und das ist eben das, dieses Fundament der Gesellschaft irgendwo, wenn man überlegt, so dieses Krieg ist nicht Teil meines Lebens, sondern es ist Teil meiner Vorfahren vielleicht gewesen und die letzten so und so viele Jahre haben die sich bekriegt, aber ich muss es nicht.
Das war in Rumbeck.
Mhm. Was einfach auch noch schön ist, wo eben das Thema Frieden aber auch wieder im Vordergrund steht, ist die Projekte, die in Rumbeck eben auch noch mit Bischof gemacht werden, der einfach dann frischen neuen Wind reinbringt. Zum Beispiel der Sports for Peace heißt Sports for Peace, wo eben Sport als Mittel für Frieden benutzt wird, eben auch wieder mit vielen Jugendlichen oder Frauen ausbildet, sei es Schneiderei, sei es Farming, also in landwirtschaftlichen Projekten, wo sie lernen, irgendwie Sachen anzubauen, dass sie selbstständig werden. Das heißt, der bringt da in die ganze Diözese einfach einen schönen neuen Wind rein und immer mit diesem mitschwingenden Thema Frieden. Weil einfach jedes Gebiet des Südsudans ist traumatisiert, einfach aufgrund von ewig langem Krieg.
Und wenn du sagst Frauenförderung, wir waren auch in einem Dorf, die letztes Jahr Nothilfe von uns bekommen haben, weil die trotzdem immer das Problem haben, im Juni, Juli reicht vielleicht das Essen nicht mehr. Und Frauen werden in dem Sinn auch gefördert, dass die...
Juni, Juli ist dann vor dem großen Regen oder was ist
das? Ja, genau, dass wenn die Trockenzeit ihren Höhepunkt erreicht, bevor irgendwann der Regen kommt und man wieder was anbauen kann und ernten kann, sind die Speicher leer, die Preise auf dem Markt sehr teuer und da muss da mit dem Essen gespart werden. Und da konnten wir durchaus mit unseren Spenden, die bei uns eingegangen sind, einfach kurzfristig helfen. Auch nicht bei allen Menschen natürlich, aber um diese Notlage, dass die nicht dauerhaft besteht, zu vermeiden, versuchen die Menschen eben auch dazu anzuleiten, eigenes Geld zu verdienen. Und da ist eine Frau zum Beispiel gewesen, die eine Geschäftsfrau geworden ist. Die hat mit einer Starthilfe nicht nur ein Stück Land bekommen, wo sie was anbauen kann, sondern sie hat auch erzählt, wie sie zum Beispiel ein Motorradtaxi, sie hat ein Motorrad gekauft und hat erst gesagt, sie hat jetzt ein Motorradtaxi. Dann dachte ich, ja, wann macht sie das? Wann fährt sie da das? Also es gibt ja diese Motorradtaxis ganz oft, ne, wo man einfach hinten drauf springt und ein Stück sich fahren lässt und dann bezahlt. Da hat sie gesagt, nein, das mache ich nicht selber. Da habe ich einen, der für mich fährt.
Okay.
Ich bin ja die Geschäftsfrau und cool. The Boda Boda heißt es ja, The Boda Boda is running now, hat die gesagt. Also während sie mit mir gesprochen hat, hat sie gesagt, das fährt jetzt gerade. Also
ich
kommt Geld rein.
Jetzt
ja, ganz
Geld.
Genau. Und hat mir gut gefallen, dieser Ansatz.
Ja. Und das ist auch da, wo wir als Missio dann vor allem aktiv werden, eben in der Förderung von Frauen in Rumberg, dass wir eben genau das stärken, was Christian gerade erzählt hat, dass diese Rolle der Frauen auch nochmal gestärkt wird, die auch in der Regel nochmal ein sehr starker Friedensförderer sind in der Region.
Ja, weil Frauen in der Regel auch diejenigen sind, die es ausbaden müssen, wenn die Männer sich die Köpfe einschlagen. Also das ist mal ein ganz...
Wie viele Kriege wurden mies. Von Frauen gestartet?
Ja. Wenn die Frauen mit den Kindern dann überbleiben, dürfen sie sehen, wie sie die groß kriegen. Also.
Ja. Genau, und da haben wir auch schon viel Erfahrung eben in dieser Frauenförderung. Und da werden wir jetzt auch schauen, wie wir in Rumbeck das nochmal intensivieren zu diesem Friedensaspekt dazu.
Das war also die zweite Station. Wir haben beim letzten Mal über Renk gesprochen. Das war die Station an der Grenze. Dann wart ihr in Rumbeck und dann in einer Stadt, die diesen wunderschönen Namen hat, den ich erst falsch geschrieben habe, die nämlich Wow heißt. Was ist denn da so Wow?
Wow ist die zweitgrößte Stadt im Südsudan. Wird auch geschrieben WAU oder manchmal auch WAW. Das sind oft auch transkribierte Namen aus arabischen Schriftzeichen oder anderen. Südsudan hat allgemein lustige Städtenamen, finde ich. Diese Stadt Rumbek klingt auch so deutsch. Das, irgendwie.
Ja, genau.
Wird auch
auch Renk. Also Renk ist auch irgendwie so wie.
Richtig.
Rank und schlank.
Ja. Wow, genauso. Von Rumbek nach Wow sind wir nur gekommen. Normalerweise war es ja immer so, wir müssen erst wieder in die Hauptstadt zurück und dann nochmal Juba, Wow, einen Flug nehmen. Das hätte uns zeitlich nicht gereicht. Deshalb war unsere Herausforderung von zu Hause auch schon immer, das gut zu planen, wie wir da überhaupt hinkommen.
Wie weit ist das?
So leicht.
Also 600-700 Kilometer entfernt von der Hauptstadt, so im Nordwesten.
Okay.
Genau, wir sind dann im Rumbek Wow gleich von 200-300 Kilometer mit dem Auto.
Mit dem Auto seid ihr dann gefahren?
Was eigentlich in anderen Zeiten nicht möglich gewesen wäre, wenn ich noch kurz anknüpfe, als ich mich gesagt habe, wir waren in diesem Dorf, wo wir diese Nothilfe gegeben haben. Als wir davon zurückgefahren sind, abends hat unser Fahrer oder Begleiter während der Fahrt erzählt, übrigens vor 3-4 Jahren war es noch so, da wurde ich hier ausgeraubt und da vorne kommt gleich die Stelle, wo sie auf mein Auto geschossen haben. Wir saßen dann so drin, ja,
wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wissen.
Richtig. Schön, dass wir die Geschichte hören, aber macht mich jetzt nicht unbedingt, naja, wie auch immer. Und Gott sei Dank haben sich die Zeiten aber ein bisschen geändert. Der Frieden ist inzwischen stabiler, vorübergehend stabil. Man weiß es nicht so genau. Hängt in der Region auch damit zusammen, nicht jetzt nur mit der Friedensarbeit, die die Kirche macht, sondern dass auch da die Politik stärker inzwischen ist. Die haben einen Gouverneur, das ist eine Region, die von einem Gouverneur regiert wird, der sehr gelobt wird für seine strikte Politik. Das ist natürlich schnell auch immer ein bisschen gefährlich. Law and Order gibt es natürlich auch immer die Gefahr, dass da Leute im Gefängnis landen, wo sie eigentlich nicht rein sollten. Aber wie ich vorhin gesagt habe, Konflikte, die dort entstehen, die mit Waffengewalt ausgetragen werden, müssen oft ganz schnell beendet werden, sonst gibt es einen Flächenbrand. Und da ist jetzt wohl gerade ein Gouverneur.
Weil die Zündschnur bei allen ziemlich kurz
richtig,
ist, um im Bild zu bleiben.
Richtig, ja. Und der wurde eben von vielen Seiten gelobt. Deshalb ist da jetzt auch der Friede etwas stabiler, als es mal war. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass man über Land wieder leichter fahren kann, als es noch vor 2, 3, 4 Jahren waren. Es gibt immer noch sehr, sehr viele sogenannte Roadblocks, also dass einfach Straßen abgesperrt werden von Leuten in Uniform, wo man nämlich so genau weiß, mir war das nie so ganz klar, sind das jetzt, was ist das jetzt eigentlich, Militär, Polizei, sonst was?
Ich wusste auch nicht.
Die dann einfach Augen, ja, so mit so einem Absperrband, durch, ja. linke Seite, rechte Seite, ein ganz
oder
langes.
Oder die dich überfallen wollen.
Ja.
Die, das war auf jeden Fall nicht der Fall.
Die halt auch früher dann oft einfach das Absperrband erst gesenkt haben, wenn eine Gebühr bezahlt worden ist. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Also die Überfälle als solche, ja, ging dann ja meistens darum, Geld abzupressen. Ach, also,
genau, wir erinnern uns an Pater Gregor und die Führerscheinprüfung.
Richtig.
Aus der Folge.
Ja, wo er beschrieben hat, was heißt Korruption, also wie viel Geld versucht der Staat den Leuten abzupressen. Beispiel auch für uns. Was glaubst du, wie ist es, wenn du als Fotograf in Südsudan einreisen willst? Für Jörg Bödling und für uns in der Planung war das auch ein Thema, weil wir erfahren haben, es ist überhaupt kompliziert, Kameras einzuführen ins Land. Da muss man eine Gebühr bezahlen, dass man überhaupt fotografieren darf, aber eben vor allem schon auch eine Kamera einführen darf. Und das war durchaus ein, ich verrate den Preis jetzt nicht, vielleicht verdirbt man damit die Preise, ich weiß es nicht, aber es war ein dreistelliger Dollarbetrag, der dafür fällig war. Keine Ahnung, wo das Geld hingeht, wer dafür irgendwas damit finanziert, aber man sieht an dieser Stelle, dass halt einfach überall immer wieder Geld fällig ist in so einem Land, wo...
Und es wurde ganz offiziell auch eingefordert von einer Behörde sozusagen.
Ja, das war nicht unter der Hand, keine irgendwie geheime
Korruption. Und da stand eine Zahl.
Ja.
Wahnsinn.
Es stand aber auch, dass es Verhandlungsbasis ist, je nachdem,
an Einkommen,
wie viele Orte, wer wohin geht. Und da mussten wir uns natürlich darauf verlassen, dass unsere Partner vor Ort das für uns erledigen. Sonst wäre es wahrscheinlich doppelt so teuer gewesen, wenn wir das selber versucht hätten, und hätte auch doppelt so lange gedauert. Aber wir hatten das Papier Gott sei Dank schon bei der Einreise und hat uns oft geholfen. Es wurde oft verlangt, nicht nur an so Stellen wie jetzt auf der Straße von Rumbeck nach Wau, sondern eher eben, wenn Jörg zum Beispiel seine Kamera rausgeholt hat und Fotos gemacht hat, gibt es dann einfach ganz oft dann die Situation, jemand fragt ihn, was bist du hier, was machst du hier? Stellt sich nicht vor, aber ist vielleicht jemand im Dienste der Regierung oder des Geheimdienstes. Und auch wenn wir an verschiedenen Orten bei diesen Flüchtlingslagern zum Beispiel waren oder an der Grenzstation, was wir letztes Mal erzählt haben, musste man dieses Papier vorweisen. Es wurde dann gelesen, an den Vorgesetzten weitergereicht, dann gab es vielleicht noch einen Stempel drauf und dann war es okay, man durfte fotografieren, weil die Gebühr erhoben worden war.
Wahnsinn.
Aber auf der Fahrt von Rumbeck nach Wau haben wir insgesamt genau 0 Euro oder Dollars bezahlt. Da ging es alles umsonst und wir sind gut angekommen. Aber es waren über 10 Posten, wo wir halten mussten und dann durchfahren durften.
Aber vor Jahren hätte man an diesen Posten noch gezahlt.
Ja, da gibt es auch Studien dazu. Philipp hatte da in der Vorbereitung auch eine Analyse gehabt von einer Organisation, wie viel damals auch bezahlt werden musste.
Jetzt haben wir ganz viel gehört über die Reise nach Wau.
Stimmt.
Aber wir waren immer noch nicht da. Da habe ich nämlich irgendwie ganz viele Stichworte hier stehen auf dem Zettel, den ihr mir gegeben habt. Nämlich als erstes Ausbildung von Krankenschwestern und Hebammen.
Genau, wir arbeiten in Wau viel im Gesundheitssektor, wo ich einfach mal, wie gesagt, das Gesundheitssystem im Südsudan im Allgemeinen ist, gelinde gesagt, desaströs. Es ist einfach eine extrem schlechte Versorgung. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgenommen, die relevant sind, wo auch jeder mit was anfangen kann, zum Beispiel 92% aller Geburten im Südsudan finden ohne medizinisches Personal statt. Wir haben eine Kinder- und Muttersterblichkeit von 1150 Müttern und knapp 7000 Kindern auf 100.000 Geburten.
Das heißt, hast du eine Vergleichszahl zu Europa?
Keine 10. Oder wie gesagt, Malaria, Masern sind extrem vorherrschend, sind die häufigsten Todesursachen. 75% aller Todesfälle sind Malaria-Lungenentzündungen bei Kindern zum Beispiel oder Durchfallerkrankungen. Und meisten dieser Tode könnten verhindert werden, wenn es ein gutes Gesundheitspersonal gibt. Das heißt, ich glaube, nur 30-40% im Südsudan haben eine Gesundheitseinrichtung innerhalb von 5-6 Kilometern im Umkreis.
Überhaupt irgendeine?
Ja, genau. Das heißt, das sind.
Also, wir reden nicht von Krankenhäusern und Spezialkliniken, sondern.
Ja, Arzt, genau. Einfach irgendeine Schwester. Gesundheitseinrichtung. Ja. Und genau, das heißt, wir haben extreme Probleme im Gesundheitssektor. Warum wir eben jetzt vor allem auch mit diesen Zahlen zu Kindern, die wir gerade gehört haben, in Wau mit Solidarity with South Sudan, das ist eine Organisation auch der Bischofskonferenz des Südsudans, an dem Gesundheitszentrum oder das Catholic Health Training Institute, also das katholische Gesundheitstrainingsinstitut in Wau, 2 Krankenschwestern ausbilden und eine Hebamme. Das ist ein extrem notwendiges Projekt, extrem mehrwertiges Projekt, das mit einem tollen Effekt irgendwie alleine nochmal um diese Zahlen nochmal in den Kopf zu.
Also diese Aber apropos Zahlen, also du sagst, ihr bildet da 2 Krankenschwestern aus und eine Hebamme. Das klingt jetzt erstmal nach nicht so wahnsinnig viel.
Das Health Training Institute ist eine größere Einrichtung, die im Jahr da in den Klassen, da waren ja auch zwischen 15 und 20, wenn nicht sogar mehr, die diese Kurse belegt haben. Und
also gerade sind es 55.
Ja, okay, sogar mehr, ja.
Studieren, ja.
Unsere Mittel reichen halt momentan für 3, die von hier aus unterstützt werden,
wenn wir mehr Spenden hätten. Es werden 50 und, ausgebildet und ihr habt sozusagen die Patenschaft übernommen für die 3. Jetzt verstehe ich es.
Oder? So
ja, genau. Patenschaft, das ist für Sport, genau. Aber diese 3 werden eben finanziert durch Missio. Mhm. Wir haben jetzt eben seit August letzten Jahres, 2023, eben diese 3 Frauen, die dort unterstützt werden und haben die dann besucht. Es kam auch auf eine Initiative. Wir hatten vor zwei Jahren schon mal ein Projekt mit Tatjana Gerber, wo wir gleich nochmal drüber reden werden, wo wir eben auch die Medikamentenversorgung für Krankenhäuser unterstützt haben in Zeiten, wo noch Konflikt war und es sehr schwer war, dort Medikamente hinzubekommen. Jede Hilfe ist notwendig, jede Hilfe ist wichtig, so klein sie auch ist, und deswegen ist es im Gesundheitssektor vor allem von der höchsten Wichtigkeit in WOW.
Also ihr habt auch erzählt, wie es da in Krankenhäusern, die es dann gibt, zugeht.
Ja, wir haben mehrere Kliniken gesehen, eigentlich deshalb, weil genau diese drei jungen Studentinnen, die ja so Anfang, Mitte 20 sind, gerade ihr erstes Praktikum angefangen hatten. Also die hatten gerade begonnen, Praxiseinsatz zu bekommen, nachdem sie jetzt theoretisch viel gelernt hatten. Und zwei waren in einer katholischen Klinik stationiert und eine in einem staatlichen Hospital, staatliche Klinik, die es durchaus alles gibt in so einer Stadt. Wenn es eine größere Stadt ist, gibt es auch Krankenhäuser. Aber natürlich, die Ausstattung ist oftmals schwierig. Also vor allem immer, wenn es von der Regierung bezahlt werden sollte oder betrieben werden sollte. Das muss man einfach so klar sagen. Ich habe es noch vor mir, das Bild, als wir da drin waren in dem Saal, die Betten durchgelegen. Man sieht die Haken, wo eigentlich diese Moskitonetze hängen sollten, sind aber gerade nicht da. Patienten liegen einfach irgendwie rum, und dann, da waren drei junge Männer, die hatten auch Militäruniformen an, die hatten gerade wohl einen Autounfall gehabt. Also wie wenn die jetzt auf so einem Militärtransport gesessen wären und es hätte einen Crash gegeben, oder vielleicht sind sie sogar einfach runtergefallen. Es sind ja oft so größere Transporter, wo hunderte Leute drauf sitzen, und die waren schwer verletzt, aber die waren nicht mal richtig versorgt, weil es gab keine medizinischen Masken, es gab keine Handschuhe, die hatten zwar irgendeinen Verband, Personal war zu wenig. Dann war noch ein Patient, der hat einfach: Habt ihr nicht ein Wasser für mich? Ich bräuchte einfach nur Wasser. Ja, Leitungswasser gibt's nicht, Flaschenwasser, müsste jemand zum Markt gehen, hast du keine Verwandten da, die dir das kaufen können, haben da die Betreiber gesagt. Naja, und an solchen Fällen sieht man halt einfach, wie schwierig das ist, in so einem Land auch krank zu werden. Ein Unfall, der kann sofort, selbst ein kleineres Ding, muss ja nicht gleich ein schwerer Autounfall sein, aber ein kleiner Mückenstich, der eine Malaria auslöst oder eine Entzündung, ja genau, kann eben große Probleme auslösen. Aber das Hoffnungsvolle daran ist ja eben das, was wir gesehen haben, dass es dann eben junge Leute gibt, die den Beruf auch einschlagen, die sich ja auch verpflichten, nach Ablauf der Ausbildung mindestens 2 oder 3 Jahre, die genaue Zahl habe ich gerade nicht im Kopf, aber auch konkret dort zu arbeiten, entweder am Ort oder innerhalb des Systems, also kirchliche Systems, oder im Land zu bleiben, die also nicht die Ausbildung nehmen und dann ins Nachbarland gehen, weil es dort vielleicht mehr Geld gibt. Nachbarland wie Kenia oder Uganda, die einen anderen Standard haben. Oder was wir eben auch gesehen haben.
Die aber dann wirklich auch darauf hoffen müssen, dass der Staat sie dann auch bezahlt, oder?
Ja, oder wenn sie eben bei einem kirchlichen Krankenhaus unterkommen, haben sie bessere Chancen.
Genau, das ist, glaube ich, auch nur 20% aller Gesundheitseinrichtungen sind staatlich im Südsudan.
Ja. Okay.
Weil sie nicht funktionieren, weil die Ausrüstung so schlecht ist, nicht bezahlt werden. Wir haben gleich.
Und die anderen 80% sind kirchlich?
Natürlich kirchliche NGOs.
Okay.
Jeglicher Art, aber nicht staatlich.
Andere Welt.
Ja. Mhm. Und auch nochmal, wie gesagt, andere Welt. So, wir haben vielen Beamten geredet, die haben letztes Jahr im Juli das Geld bekommen, das letzte Mal Gehalt. Das heißt, ein halbes Jahr nicht bezahlt worden.
Ja, dann ist es kein Wunder, dass sie für Fotogenehmigungen ein bisschen Geld
brauchen.
Wir haben dort eben auch gesehen, was man aber dann mit einfachen Mitteln machen kann. Also Krankheiten, die es bei uns nicht mehr gibt oder die bei uns frühzeitig behandelt werden, mit einer Kampagne Katarakt, Star, grauer Star ist es, glaube ich, kann man ja operieren und den Menschen schnell das Augenlicht wiedergeben, wenn es behandelt wird.
Ja.
Gibt aber oft nicht die Spezialisten oder die Ärztinnen und Ärzte dafür.
Genau, das ist ja irgendwie eine Laseroperation, glaube ich.
Ja, genau. Oder wo wir gerade dort waren, war eine Kampagne zur Behebung von Fisteln. Also was ja bei Frauen oft vorkommt, die Komplikationen in der Schwangerschaft haben. Wenn die bei der Schwangerschaft auch nicht gut genug versorgt sind, gibt es Entzündungen und dauerhafte Probleme auch beim Wasserlassen, weshalb die Frauen oft ausgestoßen werden, weil sie als unhygienisch gelten. Hat also eine ganz lange Kette an Problemen. Und da hatte die Diözese in Person auch von Tatjana Gerber, du hast den Namen schon genannt.
Sie ist die Gesundheitskoordinatorin von der Diözese in WOW.
Ach so,
das ist eine Deutsche, die seit 10 Jahren dort lebt und die Gesundheitsprojekte koordiniert.
Die hatten da gerade eine Kampagne gestartet. Da waren Ärztinnen aus Australien, USA, und ein Arzt aus dem Südsudan daran. Die hatten mehrere hundert Frauen, die hatten sie vorher ja eingeladen, dass die daran teilnehmen, dass die sich melden, wenn sie genau diese Probleme haben, wurden registriert und operiert und konnten da innerhalb von einer Woche 200-300 Frauen einfach helfen. Und auch daran sieht man wieder, wie das oft funktioniert. Kirchliche Strukturen haben den Vorteil, die erreichen die Leute in den kleinen Dörfern. Das haben die uns beschrieben. Wenn du dann in die Pfarrei gehst, dann bist du im kleinen Dorf, da kannst du das durchsagen. Und sei es in der Sonntagsmesse. Übrigens, in 3 Wochen findet diese Kampagne in Wau statt. Gibt's bei euch Frauen, die da vielleicht operiert werden sollten? Meldet euch. Oder die nutzen einen Radiosender, den sie haben, um da die Botschaft durchzubringen.
Radio ist überhaupt das beste Medium.
Richtig. Ja. Kennst du etwa ein gutes Radio?
Natürlich.
Sehr gut.
Das Münchner Kirchenradio sollte man immer hören.
Sowieso.
Aber Entschuldigung.
Ja, und so auf kann man eben 200-300 Frauen in kurzer Zeit da in die Stadt bringen. Die haben wir alle gesehen nebeneinander, haben sie eine ganze übliche Patientenstation umfunktioniert, mussten natürlich auch schauen, dass die Patientinnen und Patienten, die ein anderes Problem hatten, auch versorgt wurden. Aber innerhalb dieser wenigen Tage 200-300 Frauen wurde geholfen.
Ja, weil sie eine Spezialistin hatten, die genau diese Problematik behandeln konnte und die konnte das dann halt einfach mal reihenweise machen. Genau das Gleiche könnte man im Grauen Star machen und genau das Gleiche könnte man mit, ich weiß nicht was machen, Problem. Auf jeden Fall, es gibt ja viele, wie du gesagt hast, viele Krankheiten, die behandelbar sind, aber dann muss man halt mal einen Arzt da haben.
Genau, und auf lange Sicht wäre eben das Ziel, einheimisches Personal auszubilden, die das dann selber übernehmen können. Dann muss man nicht mehr jemand aus Australien einfliegen. Vielleicht klappt es irgendwann mal, wenn man eben Catholic Health Training Institute hat, Ausbildungszentrum der katholischen Kirche, wo junge Leute genau für diese Berufe auch ausgebildet werden.
Aber apropos Krankheiten, ich habe da noch was stehen, wovon ich gedacht habe, dass es schon längst überall geheilt ist. Du warst in einer Leprakolonie oder ihr wart beide?
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Wir waren dort mit Tatjana Gerber nochmal, die unser Kontaktpunkt vor allem auch in Wau war und Wau war und sehr viel bei der Organisation geholfen hat und sie gemeint, dass wir das unbedingt sehen müssen. Und das ist damals in den 70er Jahren oder 80er Jahren irgendwie um den Dreh außerhalb von Wau, so es war gleich so 20 Minuten Fahrt, wurden die Leprakranken hingebracht, die dort behandelt wurden. Da gab es ein Krankenhaus von der deutschen Lepra- und Tuberkulose-Gesellschaft, das dort gebaut wurde schon vor einer langen Zeit, wo eben diese Leprakranken behandelt wurden. Und über die Jahre hat sich es aufgebaut, das heilbar auf jeden Fall. Und über die Zeit haben sich dann dort die geheilten Leprakranken und die aktiven Leprakranken zusammen mit ihren Familien angesiedelt. Das hat sich alle nennen das Kolonie vor Ort. Da ist einfach ein Dorf quasi gebildet mit mehreren tausend Leuten. Die haben, ich glaube, 350 geheilte Leprafälle, die da wohnen. Viele von denen haben dann eben keine Beine mehr oder keine Zehen mehr, keine Finger mehr oder sind blind. Und die leben dort quasi mit Angehörigen oder Angehörigen von Leuten, die vielleicht schon wieder verstorben sind und haben sich dort gefunden. Ne?
Also so als Schicksalsgemeinschaft.
Genau, aber es hat sich dann echt ausgebildet. Es hat auch eine Schule und alles. Und extrem spannend zu sehen. Es hat sich einfach gleich sehr gut entwickelt. Das ist ein gutes Miteinander. Also die Leute werden nicht stigmatisiert in dem Sinne, schau mal, das ist ein Leprakranker oder ein ehemals Leprakranker, sondern sind eben Teil der Gesellschaft. Es gibt eben nur 17 Leute dort, die Lepra hatten, die aber keinerlei Angehörige haben. Und das ist natürlich dann ohne Finger, ohne Zehen oder ohne Augenlicht sehr schwer zu kochen oder zu essen oder zu leben. Das heißt, da kommen dann eben wieder diözesane Strukturen ins Spiel, die dann dort fürs Essen vorbeibringen, das Essen unterstützen. Die leben dann auch in Häusern, die damals gebaut wurden von der Deutschen Tuberkulose- und Lepra-Gesellschaft. Genau, und da werden wir jetzt auch dann als Missio München aktiv werden und uns hier dem nochmal annehmen. Wir haben da längere Gespräche geführt, auch mit den diözesanen Gesundheitskoordinatoren, nicht Behörden. Genau, dass wir quasi diese 17 Frauen und Männer, wie wir da nochmal unterstützen können, vor allem im täglichen Leben und einfach, dass wir schauen, dass die auch Teil nochmal der Gesellschaft sind, obwohl sie eh akzeptiert sind. Und wie gesagt, da spielen Kinder um die rum und diese Stigmatisierung gibt es nicht. Was sehr schön zu sehen, es war toll zu sehen.
Und es gibt keine Leprakranken mehr dort?
Es gibt zwei aktive Fälle, glaube ich.
Tatsächlich?
Zwei aktive Fälle gab es, die aber dann in Behandlung sind.
Und damit hat man es auch eingedämmt, weil es ist ja echt so ein Schreckgespinst aus den, ja,
genau,
aus den 80er
Jahren. Wir sind auch hingefahren. Ich glaube, damals wurde ganz Tatjana ausgefragt, so, okay, was erwartet mich jetzt, weil ich es eben auch, ich kenne es aus Büchern oder aus Erzählungen.
Ja. Von schlimmen Bildern.
Ja, nicht mal, ich kannte jetzt nicht mal Bilder, aber es war...
Ja, du bist ein paar Jahre jünger. Also ich aus, genau. In den 80er Jahren gab es da richtig fiese Witze.
Ja, genau. Ja, und es ist trotzdem auch so, das zu sehen, ne, selbst wenn die Krankheit dann nicht mehr aktiv ist, aber eben, dass die halt während der Krankheit eben Glieder verloren haben. Und das
aber wenn man dann dahin fährt...
Und die Problematik ist ja, dass trotzdem da Notlagen herrschen. Also wir hatten da vorher mit einer Schwester gesprochen, die eine andere Gesundheitsstation leitet, die sich dort auch um die Leprakolonie kümmert, die gesagt hat, die haben auch immer zu wenig zu essen. Und die haben uns dann zwei Gräber gezeigt von zwei Menschen, die gerade an Hunger gestorben waren. Also das ist einfach da an jeder Ecke immer wieder zu spüren, dass die Problematik des täglichen Überlebens ist einfach allgegenwärtig.
Südsudan ist nicht ohne Grund auf dem letzten Platz im HDI, also im Human Development Index. Es ist das allerunterentwickelste Land der Welt.
Also das ärmste Land der Welt ist das...
Nee, nicht arm, aber so von der Entwicklung her. Das ist das unterentwickelste Land der Welt. Okay. Das letzte Platz.
Ja, weil einfach jahrzehntelang Krieg und Zerstörung immer wieder auch vieles dann zunichte gemacht haben. Das Beispiel hatten wir da auch ja genannt. Wenn Krieg ist, dann können die Leute ihre Felder nicht bewirtschaften. Das ist ein Kreislauf, der da einfach immer in Gang ist. Ne? Dann müssen sie fliehen, verlieren sich, die Familie werden auseinandergerissen. Ein kleines Gesundheitsproblem kann eine riesige Katastrophe auslösen, all die Dinge. Und trotzdem ist das Land wunderschön, das will ich an der Stelle einfach immer wieder sagen. Wunderschön.
Pater Gregor, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, den habt ihr aber auch wieder getroffen. Also er hat diese Rede geschrieben, von der ihr erzählt habt, aber er war halt bei uns im Podcast einmal sehr präsent und ihr habt ihn dort getroffen, aber der ist nicht mehr da, wo man den Koffer über dem Kopf tragen muss, wenn man ins nächste Dorf will.
Ja, er koordiniert jetzt die Einsätze des Komboni-Ordens im ganzen Land und ist deshalb in der Hauptstadt Juba, wo wir ihn damals ja auch erreicht hatten für das Gespräch.
In seiner ehemaligen Pfarrei hätten wir wahrscheinlich echt keine Verbindung gehabt.
Es war aber gerade ein Kollege von ihm aus Brasilien, der kam vom Heimaturlaub zurück, der entweder, ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, an dem Ort ist, wo Gregor früher war oder an einem ähnlichen Ort, der gerade dann auch erzählt hat, bevor er jetzt wieder hingeht, muss er Dinge in der Stadt organisieren, die er dann mit dem Schiff dort hochschicken wird, über den Nil 2 Wochen lang, der dann auch erzählt hat, aus seiner Pfarrei gibt es Kinder und Jugendliche, die in die Schule gehen wollen, die haben aber jetzt bisher noch keinen Platz in der Schule gefunden. Das versucht er auch in der Hauptstadt zu organisieren, all diese Dinge. Und Gregor ist derjenige, der diese übergeordnete Funktion gerade jetzt hat, die zum Beispiel auch gerade das Problem haben, aus dem Nordsudan die Komboni-Missionare zu evakuieren oder deren Häuser, die auch von Raketen getroffen waren, wieder aufzubauen irgendwann oder die Leute in Sicherheit zu bringen. Da ist er mit dem Austausch mit seinen
Leute.
Genau, ja.
Ich wollte noch anmerken, von der Planung her ist mir gerade noch mal eingefallen, zum Beispiel, es gibt ja auch im ganzen Land nur in Juba einen Geldautomaten.
Richtig.
Dass die Leute kommen aus Wau zum Beispiel, haben eine Woche davor eben auch schon besagte Tatjana Gerber in Juba getroffen, weil sie Geld abheben musste.
Das heißt,
sie ist dann
da
3 Stunden im Flieger hingeflogen, hat dann eine Woche dort gewohnt, kann pro Tag $1,000 abheben, was sie gebraucht hat für Projekte, und dann ist sie nach einer Woche wieder zurückgeflogen mit dem Geld. Das heißt, es gibt da einfach... Die Strukturen sind so nicht da, so nicht existent, dass Leute halt dahin zum Geld abheben müssen.
Und an der Stelle kann ich es dann jetzt wieder nachvollziehen, was das für ein Aufwand ist. Alles andere ist so abstrakt für mich, wenn ich es nicht gesehen habe, aber
gibt einfach eine,
ein Geldautomat irgendwo,
gereist.
Sagen wir mal in Bonn,
dann
hätten wir hier ein Problem.
Und dann heben wir mal das Monatsgeld ab für Bonn. Fahren wir nach Bonn, heben jeden Tag nur einen Teil ab, weil nicht mehr aus dem Geldautomat rausgehen, dann fahren wir nach 2 Wochen wieder zurück. Das ist der Jahresurlaub.
Ja, genau, dann musst du noch den Urlaub dazu nehmen.
Im schlimmsten Fall musst du es noch umtauschen in die lokale Währung und dann hast du eben für $100 132.000 sudanesische Pfund oder eben für $1,000 eine Million oder so.
Oder haben die größere viele Nullen auf einem Schein? Oder?
Ja, genau, 1.500.
Nee, leider nicht.
ja.
Wenige Nullen.
Stimmt, deshalb brauchst du zu viele Scheine und du musst es im Rucksack transportieren.
Oh Gott.
Aber 2011 gab es in Juba, glaube ich, noch gar keine Geldautomaten. Also das ist eine Art Entwicklung, die stattgefunden hat. Banken gibt es da inzwischen.
Vorher gab es Banken, oder was?
Ja, Banken gibt es jetzt auch, aber eben, dass man es per Automat abhebt in der Hauptstadt, ist auch noch relativ neu, glaube ich, hat uns Tatjana auch beschrieben, die jetzt auch schon 10 Jahre im Land ist.
Gibt es ja auch erst seit 12 Jahren das Land.
Insofern.
Ich glaube, der Präsident hat ein Geldautomat bei sich im Palast, wo das die Öleinnahmen hingebucht werden.
Der hat wahrscheinlich aber auch ein Bankkonto.
Wahrscheinlich, ja.
In der Schweiz.
Ich will es nicht behaupten, aber es könnte gut sein. Aber ich glaube eher in den USA. Die Verbindungen von Südsudan zum USA sind traditionell stark. Die USA war einer der größten Förderer während des Unabhängigkeitskampfes, ist aber inzwischen sehr kritisch der Regierung gegenüber.
Also ganz, ganz frische Eindrücke. Unterentwickeltsten Land der Welt, das trotzdem wunderschön ist. Und du hast uns auch einen Literaturtipp mitgebracht.
Oh ja, richtig. Ich habe einen. Gilt es als Literatur? Ich würde schon sagen, ihr beide.
Ich weiß nicht.
Ihr beide werdet
du
es.
Du hast den Tipp mitgebracht, dann tipp uns mal.
Ja, auch auf die Gefahr hin, dass ich da kurz verspottet werde. Aber ihr kennt ja meinen Fable auch aus der Folge Irak durchs wilde Kurdistan von Karl May. Auch zum Sudan gibt es ein Werk aus der Feder des großen Schriftstellers Karl May.
Du bist aber doch schon wieder im falschen Land.
Das mit dem schönen Titel belegt ist Im Sudan, weil es Ende des 19. Jahrhunderts, als diese Geschichte erschienen ist, gab es eher noch keinen Südsudan, aber die Geschichte im Sudan spielt tatsächlich in den Nilländern, in der Region zum Teil, in der wir jetzt auch waren, also was heute die Grenzregion ist zwischen Südsudan und Nordsudan. Ich finde das deswegen faszinierend, das ist sicher nicht die beste Geschichte, die Karl May jemals geschrieben hat. Es geht da um Sklavenhändler und sein alter Ego Karabenemsi, den er auch da immer gerne ins Feld führt, ist da unterwegs in den Sümpfen und am Nil. Ich finde es einfach nur interessant, was damals im 19. Jahrhundert, obwohl Karl May nie dort war, was damals in Europa über so eine Region schon bekannt war, dass guckt man dann hinten auf eine Karte, dann sieht man auch da die Flüsse, die noch so heißen wie heute. Der Nil ist da zu sehen, die Siedlungsgebiete, der Dinka, der Shilluk, also diese Volksgruppen heißen immer noch so. Die Städte haben zum Teil heute andere Namen, weil auch die kolonialen Strukturen damals dort waren.
Und ist die Geschichte gut?
Ja, es geht vor allem, ich finde es deswegen gut, weil es dann zum Beispiel beschrieben wird, wie die da in das eine Dorf ziehen und wie sie begleitet werden von Rinderherden, wie da ein Übersetzer ihnen den Weg weist. Und
irgendwie klingt das so wie das, was du erlebt hast, oder?
Ganz genau. Das sind so Bilder, die konnte der damals als Schriftsteller so erschaffen, dass die heute noch so plastisch sind. Und wenn man das dann in echt sozusagen sieht, wundert man sich wirklich, wie es dem gelungen ist, das so zu beschreiben. Ich weiß jetzt nicht, ob man, das ist auch eine Trilogie, die fängt in Ägypten an und wandert dann den Sudan hinunter, den Nil nach oben und endet dann also in dem dritten Band im Sudan. Ich habe nicht alles gelesen, das muss man vielleicht auch nicht alles lesen, aber wenn man so ein Buch haben will, wo ein schöner Cover vorne drauf ist mit einem Segelboot am Nil und dem Titel Im Sudan, kann man sich das schon ins Regal stellen, finde ich.
Es sieht aber auch völlig ungelesen aus. Also
was für eine Unverschämtheit.
Würde ich mal behaupten, aber es ist ein schöner Regalschmuck mit einem schönen Bild drauf und einem schönen.
Kommt aus dem Möbelhaus, es ist nur der Einband, innen ist das Buch nicht drin.
Ja,
oder?
Dann hättest du die Karte nicht zeigen können, aber die Seiten sehen noch so ungeöffnet aus. Ja. Hast du es gelesen oder nicht?
Ich gebe den Bücher pfleglich um, ich habe es nicht ganz gelesen. Ich habe hier die Stelle, die ich markiert habe, könnte ich auch vorlesen, aber ist jetzt wahrscheinlich zu lang.
Nee,
aber
lass mal.
Nein, Karl May hat natürlich immer das Deutschtum auch hochgehalten, deutscher Nationalismus ist mit drin, dafür darf man ihn kritisieren, aber er hat auch immer dieses Interesse an anderen Völkern gehabt und stellt die
und
so...
Und war nie da, das ist ja das Spannende an der Geschichte.
Und hat damals, es war eine Zeit, die da so war, damals gab es ja auch dieses Thema Völkerschauen, also dass man sich fremde Völker nach Europa geholt hat, um die anzuschauen, das haben wir dort in Südsudan auch erlebt. Jörg Bödling, der uns begleitet hat als Fotograf, hatte in dem Reiseführer gelesen, dass einer aus seiner Heimatstadt Hamburg damals im Südsudan gewesen wäre, nämlich Karl Hagenbeck, der berühmte Gründer des Zoos. Tierparks in Hamburg. Mhm. Der hat in der Stadt Wau, in der wir waren, eine Station errichtet, um dort wilde Tiere einzufangen, zu verschiffen und nach Europa zu bringen. Also viele Giraffen zum Beispiel aus Hagenbecks Zoo sind wahrscheinlich aus der Region um Wau im Südsudan gekommen. Wir haben dann eine Weile gesucht, immer wieder Leute angesprochen, wo ist denn diese Hagenbeck-Station? Wir hatten dann nicht viel Zeit für so einen Teil des Programms, aber mhm. im Vorbeifahren immer wieder. Und am Ende haben wir gesehen, das gibt es tatsächlich noch, diese Einrichtung. Das ist wie, ist kein richtiger Tierpark, aber so ein Ort, wo es irgendwie 5 Käfige gibt und eine traurige Hyäne war noch da und ich glaube ein älteres Krokodil, das vor schon einige Jahre auf dem Buckel hatte. Vielleicht noch aus der Zeit von Karl May war.
Oder von, wie hieß Hagenbeck? Wie hieß der Hagenbeck mit Vornamen?
Karl Hagenbeck.
Oder von Karl Hagenbeck. Ja, einer genau. Der Karls war es.
Richtig.
Okay. Ich danke euch für eine sehr, sehr spannende Folge.
Ja, danke euch fürs Zuhören. Danke, liebe Brigitte.
Im April gibt es keine neue Folge der Reisewarnung. Da wiederholen wir für euch Christians Reise nach Togo. Da geht es um bunte Stoffe, starke Frauen, Kaffee, Voodoo und Bayern in Afrika. Der Grund, weshalb es im nächsten Monat keine neue Folge gibt, ist ganz einfach, weil dann bin ich nämlich nicht da. Ich bin nämlich in Kenia. Und da treffe ich unter anderem einen waschechten Prinzen, einen bayerischen übrigens. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr dann im Mai, und zwar genau am 8. Mai. Bis dahin macht es gut, viel Spaß mit den Togo-Folgen. Wir verabschieden uns für heute und wir sind
Philipp Stange,
Christian Selper
und Brigitte Strauß.
Vielen Dank fürs Zuhören, macht's Ciao. Gut und bis bald.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.